Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.
Und wenn es gut ist, dann mache ich es nochmal mit weniger Aufwand. Das finde ich auch sehr wichtig, dass man in dem Moment, wo man etwas erreicht, was vom Klangergebnis schon gut ist, dass man dann in den Körper reinfühlt und überlegt, brauche ich eigentlich wirklich so viel Kraft? Stellt euch vor, ihr habt 6 verschiedene Bäume. Man braucht genau ein Blatt, um einen Baum bestimmen zu können. Und doch hat dieser Baum mehrere tausend Blätter und keins ist wie das andere. Und diese feine Unterscheidung, die übe ich mit meinen Studierenden. Für mich ist das eigentlich die große Lebensaufgabe, diese Balance zu finden aus Wiederholung mit Veränderungen, neue Werke und aus jeder Situation etwas mitzunehmen, was mich zu einer besseren Musikerin macht. Ich möchte einfach immer was verbessern, was verändern. Und diese Mischung, die Balance davon, das versuche ich seit 35 Jahren, aber ich bin nie damit zufrieden.
Hallo, mein Name ist Patrick Hinsberger und willkommen zu einer neuen Folge Wie übt eigentlich? Hier spreche ich alle 2 Wochen mit anderen Musikerinnen und Musikern über eines ihrer persönlichsten Themen, das Üben. Mein Gast heute ist Tabea Zimmermann. Tabea Zimmermann gilt nicht nur als eine der gefragtesten Bratschensolistinnen unserer Zeit, sondern auch als eine herausragende Hochschulprofessorin. Das konnte ich im Gespräch mit ihr selbst erleben. Wir sprechen darüber, wie man die Einzigartigkeit von Musikstücken im Üben findet und dabei ganz individuell die richtige Fragestellung herausarbeitet. So formuliert Tabea Zimmermann ihren ganz persönlichen Übeansatz. Diese Freiheit und Tiefe spürt man nicht nur in ihrem Spiel, sondern sie zeigt sich auch in der scheinbar nicht enden wollenden Begeisterung für die Musik. Das Bratschenspiel quasi als Lebenskraftquelle. Wer Tabea Zimmermann live erleben möchte und ganz zufällig rund um Frankfurt lebt, hat dazu am 25. September gleich 2-mal die Gelegenheit. Im Rahmen des Kronberg-Festivals Good Vibrations spielt sie mit dem Ensemble Resonanz und Gästen um 18.30 Uhr und 20.30 Uhr in Kronberg im Kasslers Forum. Mehr Infos zu den beiden Konzerten und dem gesamten Festival findet ihr in den Shownotes.
Diesen Herbst spürt Kronberg 2 Wochen lang Good Vibrations. Lassen Sie sich von berühmten Orchestern und außergewöhnlichen Ensembles, Weltstars und jungen Talenten in 31 Konzerten verzaubern. Erleben Sie die außergewöhnliche Kraft der Musik live und hautnah beim Kronberg Festival. Vom 23. September bis 5. Oktober. Jetzt Tickets sichern.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, lautet: Vervollständigen Sie folgenden Satz. Üben heißt für Sie?
Experimentieren.
Das finde ich schön. Ich habe in einem anderen Interview von Ihnen gelesen, dass Sie die Energie für die Musik so ein bisschen aus dem Leben schöpfen, aber auch andersrum, die Energie fürs Leben aus der Musik schöpfen. Jetzt ist ja das Leben selten irgendwie so geradlinig und es gibt irgendwie immer Höhen und Tiefen. Woher kommt denn die Energie dann für das jeweils andere, wenn einer von diesen beiden so ein bisschen versiegt, einer dieser beiden Quellen?
Also Musik ist wirklich mein Lebenselixier. Ich kann Ihnen sagen, wenn es mir aus irgendeinem Grund mal nicht so gut geht, dann nehme ich meine Bratsche in die Hand oder ich setze mich ans Klavier und lege mir irgendwas hin oder ich spiele einfach drauf los und nach 10 Minuten geht es mir wieder gut.
Also es versiegt quasi nie.
Kann ich tatsächlich so sagen. Also Gott sei Dank oder ich lasse den Gott lieber weg. Ich bin einfach sehr froh, dass ich die Freude am Musizieren mir immer erhalten konnte und sie immer wieder neu aufkommt. Ich freue mich einfach an den vielen spezifischen, schönen Momenten eines jeden Stückes. Mhm. Und das versuche ich auch ehrlich gesagt meinen Studierenden weiterzugeben, weil das dazu führt, dass man gerne immer tiefer eintaucht und sich weiter verästelt und noch weiter sucht und schaut und dann wieder Spaß zum Üben hat und dann beim nächsten Konzert wieder probiert und im nächsten Unterricht findet man wieder was Neues und dann geht das einfach so weiter.
Ja, das stelle ich mir sehr schön vor auf jeden Fall. Apropos Musik. Gibt es denn bei Ihnen aktuell gerade einen Künstler, Künstlerin, den Sie besonders gerne und besonders oft hören?
Oh, jetzt muss ich Ihnen was gestehen. Ich höre ganz wenig Musik.
Okay.
Und zwar höre ich deshalb wenig Musik, weil ich beruflich so viel Musik mache und Musik höre. Also allein durch das Unterrichten. Ich bin ja an gut 100 Tagen im Jahr von morgens bis abends mit meinen Studierenden beschäftigt. Und die Vorbereitung dafür und die Nachbereitung davon und dann die eigenen Konzerte und das eigene Ausprobieren und vom Blatt spielen und so weiter. Das ist schon ziemlich viel. Außerdem gehe ich gerne ins Konzert, aber ich viel lieber, als dass ich mir zu Hause eine CD anmache. Das ist ehrlich gesagt schon ziemlich lange her. Ich würde, wenn ich jetzt einen Wunsch habe, Musik zu hören, dann lieber das Radio anmachen und mich ganz in was reinziehen lassen, was ich mir gerade nicht ausgewählt habe.
Ah ja, okay.
Also je unbekannter, umso besser.
Und auf Ihr eigenes Spiel bezogen, gibt es da einen Musiker, Musikerin, von dem Sie sagen würden, der hat Sie ganz stark geprägt auf Ihr Spiel jetzt bezogen?
Das sind wirklich zu viele, als dass ich da jetzt einen Einzelnen rauspicken wollte. Nein, ich suche mir meine Anregungen, also genauso in der Musik von Kollegen, aber auch außermusikalisch. Also am liebsten aus dem Fenster schauen, einen Baum anschauen und einen Vergleich zur Natur zu finden. Irgendeine organische Form lässt sich immer mit Musik verbinden.
Also experimentieren da auch wieder ganz viel.
Ja. Das Experimentieren ist mir wirklich das Wichtigste beim Üben. Ich übe nicht, was ich nachher im Konzert spielen möchte, sondern ich versuche, das Material des Werkes, an dem ich gerade arbeite, zu ergründen und nehme das zum Anlass, meine technischen Fähigkeiten zu vervollkommnen. Und dann gehe ich so vor, dass wenn ich irgendwo auf eine Schwierigkeit stoße, dann versuche ich zu verstehen, was daran schwer ist, ob das jetzt eine musikalische Schwierigkeit ist oder eine technische Schwierigkeit. Und dann nehme ich das aus dem Kontext vom Stück raus und versuche das überall auf dem Instrument in anderen Tonarten, in anderen Lagen, in anderen Geschwindigkeiten, verschiedener Dynamik, weiß nicht, wird alles verändert. Bei jedem Durchlauf gibt's andere Parameter. Und daraus ergibt sich dann eine Beweglichkeit, die nicht nur dieser einen Stelle hilft, die ich gerade übe, sondern die sozusagen mein technisch-musikalisches Repertoire erweitern. Und mit diesem Übeansatz macht es einfach Freude. Und dann ist harte Arbeit auch nicht, dass man so auf die Uhr guckt und sagt, Mist, jetzt muss ich noch 3 Stunden üben oder was. Sondern ist es eher umgekehrt, dass man denkt, oh, ich würde eigentlich gerne noch an der Fragestellung dranbleiben. Aber jetzt ist die Zeit aus, weil ich zum Zug muss oder weil der nächste Student kommt oder weiß nicht.
Ja, da werden wir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen genauer drauf eingehen, weil da habe ich ein paar Nachfragen auf jeden Fall jetzt gleich schon, die mir da spontan in den Kopf kommen. Um aber vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern Sie als Person so ein bisschen näher vorzustellen, habe ich mir 10 Entweder-Oder-Fragen überlegt. Sie haben einen Joker, das heißt, bei einer Frage dürfen Sie weitersagen. Und bei allen anderen bin ich sehr gespannt, wie Sie sich entscheiden werden. Uraufführung oder Wiederaufnahme?
Uraufführung.
Disziplin oder Spiel?
Spiel.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher.
Sie üben morgens und auch dann meistens direkt nach dem Aufstehen?
Nee. Ich übe eigentlich, also dass ich so einen ganzen Tag für mich zum Üben habe, kommt sowieso selten vor. Wenn ich mir Übezeit in den Tag einbauen muss, also ich stehe lieber früh auf, reise irgendwo hin und übe dann. Oder ich stehe früh auf, mache ein bisschen Büroarbeit, gehe dann in die Musikhochschule, mache dann eine Übepause, unterrichte weiter und bleibe vielleicht abends noch ein bisschen länger. Aber jetzt so morgens, also ich kann nicht um 7 oder um 7:30, das könnte ich auch keinem Nachbarn zumuten. Nee, da wird erstmal in Ruhe Kaffee getrunken.
Spielen oder lehren?
Spielen.
Prävention oder Perfektion?
Prävention.
Sofa oder Spaziergang?
Spaziergang.
Ist das auch so die Art von Erholung, wo Sie so abschalten können von Ihrem Berufsalltag denn auch?
Ja, spazieren gehen finde ich unheimlich cool. Das mache ich trotzdem zu wenig, aber ist für mich die schönste Art, Gedanken weiterzuentwickeln oder zur Ruhe zu bringen und einfach mal kleines bisschen körperliche Bewegung in der Natur. Aha. Also ich bin jetzt nicht so der Sportstudio-Typ, das liegt mir überhaupt nicht. Ich mache auch leider viel zu wenig Sport, aber spazieren gehen, finde ich, ist wirklich was Wunderbares.
Das ist eigentlich ein super schöner Anknüpfungspunkt. Und zwar gibt es so eine kleine neue Rubrik im Podcast, wo Gäste, die davor im Podcast zu Gast waren, Fragen an den nächsten Gast jeweils stellen dürfen, ohne zu wissen, wer das sein wird. Und Ihr Fragenpate quasi, der ist eine Frage für Sie vorbereitet hat, Jan Donner, vielleicht kennen Sie den, Professor in Dresden für Posaune. Auch ein sehr großer Freund des Spazierengehens, lustigerweise. Also ohne das jetzt zu wissen, das ist wirklich Zufall, dass das bei Ihnen so übereinstimmt. Hat eine Frage mitgegeben und zwar:
Wie schaffst du es dauerhaft für Musik zu brennen? Und wie gelingt es dir dabei, in Balance zu bleiben?
Also so ein bisschen habe ich das ja vorhin schon angerissen durch das Experimentieren und das Nicht-Festlegen, was jetzt da im Konzert wirklich zu hören ist. Das ist einfach dieses Im-Moment-Bleiben. Musizieren ist für mich die höchste Form des Fokussiertseins. Also ich kann eigentlich bei keiner anderen Tätigkeit so sehr bei mir selber und bei der Sache sein. Und deshalb gibt mir das Kraft, weil das für mich kein Widerspruch ist. Also ich nehme die Energie aus dem Material, an dem ich arbeite und versuche es dann, na sagen wir mal, das Schönste, was man als Musiker erlebt, ist doch der Klang, die Schwingung. Also es ist ja nicht nur die Komposition als solche, sondern es ist ein physisches Erlebnis, dass man Schwingung erzeugt, dass man reine Obertöne Spiel, Intonation und Klang, wenn das funktioniert, wenn man daran gut arbeitet, dann ist das wie eine Therapie. Nur, dass ich sie bei der Arbeit mir selber umgeben kann. Also das hält mich tatsächlich in Balance. Außerdem ist für mich Musizieren immer auch ein Thema der Kommunikation. Also ich mache zwar gerne für mich alleine Musik, aber ich mache natürlich genauso gerne oder noch lieber Musik mit anderen und für andere. Mhm. Und da kommt immer was zurück. Und insofern ist die Anstrengung ist das eine und die Freude ist was anderes. Und dann hält sich das die Waage.
Ja, aber das heißt, dieses Feuer für Musik, dieses Brennen für den Beruf, das haben Sie auch dann, also das klingt auch so, als hätten Sie das durchgehend. Das wäre nicht so, diese Leidenschaft für Musik auch so ist, wir kennen ja alle so Tage, an denen es dann immer irgendwie aus privaten Gründen oder was aus welchen Gründen auch immer man nicht so gerne in den Überraum geht und nicht so gerne übt. Das klingt so, als hätten Sie diese Tage sehr selten auf jeden Fall, oder?
Ja, ich kenne das wirklich nicht so sehr. Ich hatte das in meiner Pubertät vielleicht. Da gab es Zeiten, wo ich das Gefühl habe, ich muss etwas tun, was ich mir jetzt gerade nicht ausgesucht habe. Oder als junge Frau erste Konzerteinladungen, tolle Gelegenheiten, dann tolle Programme ausgedacht und dann merken, oh, ich habe mich irgendwie verschätzt oder ich kann meine Kräfte nicht gut teilen, es ist entweder körperlich zu anstrengend oder die Reiserei ist zu anstrengend oder die Stücke sind zu schwer. Solche, das liegt aber eher in der Vergangenheit. Und ich habe das Gefühl, dass ich die Balance eigentlich am besten gefunden habe durch die Familie, 3 Kinder. Ich habe 3 Kinder, das war durchaus sehr herausfordernd, als die klein waren. Das war eigentlich fast unmenschlich schwer, die Balance zu finden. Aber ich habe dabei auch gelernt, die Zeit, die mir zum Üben bleibt oder geblieben ist damals, die für mich anders auszufüllen, als ich das vielleicht davor getan habe. Ich glaube, ich habe meine Übetechniken geändert. Ich habe das Üben als eine Zeit für mich kennengelernt und lieben gelernt. Gedacht, so jetzt darf ich in Ruhe arbeiten. Vorher war das eher so ein Pflichtüben, dass man etwas sich neu anlernen muss oder so. Es war mit viel mehr Stress verbunden beim Üben. Und inzwischen ist für mich Üben die schönste Zeit, wo ich mit Musik in Ruhe bei mir sein kann.
Ja, das klingt sehr schön. Das klingt sehr erstrebenswert auf jeden Fall, finde ich. Alt oder neu?
Kommt drauf an, worauf Sie das beziehen. Auf ein Instrument bezogen, neu.
Heute oder morgen?
Heute.
Das heißt, so wird man Sie als rastlos beschreiben dann?
Nö, nee, würde ich nicht sagen. Eher im Jetzt, im Hier und Jetzt. Also ich halte auch gar nichts davon, wenn ich jetzt an morgen denke, fängt mir bei der heutigen Zeit, fallen mir viel zu viele Sorgen ein. Mhm. Aufs Morgen bezogen. Dann bin ich lieber im Jetzt und kümmere mich um das, was ich tun kann in Beziehung mit Menschen, junge Menschen bei der Ausbildung. Da bin ich lieber jetzt und hier dabei. Und da finde ich, ist Musik das Allerwichtigste, mit dem wir uns im Moment auch umgeben sollten, um uns nicht diesen Wahnsinn von Angst und Sorge und Nachrichten, also ich finde, es gibt eine riesengroße Diskrepanz zwischen der Sorge vor dem Morgen, diese Weltuntergangsstimmung, die hilft einem ja nicht. Also da kann man sich eigentlich nur irgendwie davor schützen, indem man sich den Selbstwirksamkeitsbereich definiert und sagt, das, was ich nicht ändern kann, lasse ich einfach nicht zu sehr an mich rankommen. Und da, wo ich aber etwas tun kann, da muss ich was tun. Und das hilft einem auch ein bisschen in Balance zu sein. Ansonsten ist das Morgen, ist ja zur heutigen Zeit, finde ich, kann man das nicht so als Hoffnung sehen, dass man denkt, heute ist es schlecht, aber morgen wird es besser. Also es ist eher umgekehrt. Und deshalb, glaube ich, bleiben wir mal lieber im Jetzt und kümmern uns vielleicht um die direkten Folgen unseres Tuns.
Mhm. Beruf oder Berufung?
Berufung.
Und als letzte Frage, Routine oder Abwechslung?
Abwechslung.
Das finde ich spannend. Sie kamen ohne Joker durch sogar.
Ja, haben Sie noch ein paar Fragen?
Ja, ich habe noch ein paar Fragen.
Okay, nur.
Aber wir haben das Üben ja schon ein paar Mal gestreift, auch Ihren Überalltag haben wir schon ein paar Mal gestreift. Können Sie uns mal mitnehmen in so einen typischen, mehr oder weniger typischen wahrscheinlich Überalltag von Ihnen?
Also in meiner heutigen Situation, ich bin jetzt 58, da geht's bei mir beim Üben hauptsächlich um Erhalt von Fähigkeiten, rein physisch. Das ist die körperliche Entwicklung, die Gelenke sind nicht mehr ganz so beweglich. Das heißt, Üben, ich finde es wichtig, das anzusprechen, weil ich glaube, das Üben eines jungen Menschen ist vielleicht anders als das Üben eines älteren Menschen. Und die Situation, lerne ich jetzt gerade ein neues Stück oder erhalte ich mir gewisse Fähigkeiten, ist auch eine verschiedene Situation. Ich habe beides. Ich muss immer wieder für Uraufführungen arbeiten. Aber der erste Teil des Übens, der ist einzig und allein der Beweglichkeit und dem Erhalt. Also ich brauche eine Geschmeidigkeit, um die Töne, die ich mir vorstelle, mühelos ansteuern zu können. Und solange die nicht gegeben ist, übe ich weiter in diesem Aufwärmmodus sozusagen. Bewegungsabläufe, Tonentwicklungen. Das ist so eine Mischung aus Etüdenspielen und Fingerübungen, Klangübungen. Da kann auch der Kopf ziemlich weit abdriften dabei. Aber solange ich mich nicht fit fühle, kann ich auch nicht schwere Aufgaben lösen, die da neu vor mir liegen. Und das nimmt zunehmend mehr Zeit für mich in Anspruch, diese Fähigkeiten zu erhalten. Es geht dann auch wieder schnell. Also es hängt auch vom Rhythmus der Konzerte ab. Wenn ich jetzt einen Monat habe, wo ich 10, 12 Konzerttermine habe, dann bin ich eigentlich immer fit, weil ich die ganze Zeit am Üben bin. Und wenn ein Monat ist, wo weniger Konzerte sind, dann bin ich natürlich auch ein bisschen lockerer damit. Und wenn ich dann aber das Instrument in die Hand nehme, dann brauche ich erstmal eine ganze Weile, um da wieder in Schwung zu kommen und die Feinmotorik. Also das Streichinstrument ist, glaube ich, in dieser Weise schon ganz besonders empfindlich. Also man kann auch sehen, sie können Pianisten sehen, die bis ins hohe Alter spielen. Ich weiß nicht, ob mir viele Geiger-Cellisten oder Bratschisten einfallen, denen ich mit 80 noch gerne zuhören möchte. Weil das, also da ist dann einfach die Feinmotorik nicht mehr so gegeben. Da mag es vielleicht eine Ausnahme geben, aber eigentlich ist dann auch mit 70 oft schon so, dass man denkt, na, muss das jetzt noch sein? Davor habe ich ein bisschen Angst, diesen Punkt zu verpassen. Aber geht im Moment so in Wellen, dass ich denke, oh, was mache ich denn jetzt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr? Vielleicht habe ich ganz bald mal ganz viel freie Zeit und höre auf zu spielen. Und dann komme ich wieder in Schwung und dann denke ich, nee, jetzt spiele ich erst recht noch, solange es geht. Also das wechselt gerade so ein bisschen.
Das passt ja dann ganz gut, dass Sie so lieber im Jetzt ja auch sind als im Morgen. Kann man dann aber schon so Ihr Üben so verstehen, dass Sie mit einem wiederkehrenden Block starten, der so auf in Resonanz kommt mit dem Instrument, in gucken, wie die Feinmotorik am Tag ist. Also ich nenne das manchmal ganz gern, weil das berichten viele Musizierende hier im Podcast, wie so eine Art Realitätscheck, also zu gucken, wie sich der heutige Tag auf dem Instrument so widerspiegelt. Kann man das so beschreiben?
Ja, wobei ich kein ganz festes Programm habe. Mhm. Also ich würde nichts, sagen wir mal, in der ersten halben Stunde oder ersten Stunde würde ich eigentlich kaum was von Noten spielen, sondern dann geht's vielleicht durch so ein Akkordprogramm mit bisschen Lagenwechsel, Arpeggien, allen möglichen verschiedenen. Aber es muss immer eine Veränderung drin sein. Also das Gleiche von gestern zu spielen interessiert mich gar nicht, sondern mich interessiert eher, ob ich noch eine andere Version davon. Wenn ich etwas gut schaffe, dann suche ich sofort nach einer weiteren Option. Also entweder Fingersätze ändern oder Geschwindigkeit ändern oder Dynamik ändern oder in eine andere Tonart transponieren oder irgendwas ändern, damit ich mir daraus mehr als das eine Problem erarbeite.
Mhm. Und Sie hatten jetzt vorher am Anfang auch schon gesagt, dass wenn Sie so auf spielerische Probleme stoßen in Stücken, dass Sie die gerne isolieren und dann versuchen zu verändern, zu variieren, andere Tonarten, andere Rhythmen, Fingersatz haben Sie gerade schon angesprochen. Integrieren Sie auch gerne so musikalische Probleme in diesen ersten, ich nenne es mal so Grundlagen, Resonanz kreieren im Instrumententeil? Also versuchen Sie Musikalisches und Technisches da schon so auch zu kombinieren?
Immer zu kombinieren. Ich kann das nicht trennen. Ich kann das überhaupt nicht trennen, weil ein Ton ist Schwingung. Und wenn ich die Schwingung nicht erzeuge, wenn ich jetzt denke, ich übe nur technisch, aber dann ist es kein Ton. Also ein Ton muss lebendig sein. Ich kann ja dann kann die Dauer des Tons zum Üben verändern. Ich kann mich ganz lange in einem Ton aufhalten, aber ich würde ihn nie als gleichbleibende Klanggestalt üben, sondern immer die Veränderung. Mhm. Ich übe mit Dynamik, für mich ist alles in der Musik dynamisch. Also da ist für mich zum Beispiel die große Frage jetzt als Lehrerin auch, ich verstehe manchmal nicht, wenn Studierende zu mir kommen, wenn ich sehe, wie sie vorher quasi ausgebildet worden sind, dass dieser Gedanke, dass man etwas Gleiches machen kann, dass alle Sechzehntel ganz gleich laufen, in der gleichen Klangweise und der gleichen Geschwindigkeit, das ist für mich ganz ehrlich unmusikalisch. Mhm. Wo gibt es denn einen Zustand in der Musik? Also den gibt es vielleicht in einer Ausnahmesituation, aber in der, alles, was wir als natürlich, als organisch, lebendig bezeichnen, unterliegt Veränderungen. Ich würde da gerne ein Beispiel bringen, wenn ich an sowas denke wie eine Bach-Suite mit 6 Sätzen. Dann sage ich meinen Studierenden oft, stellt euch vor, ihr habt 6 verschiedene Bäume. Man braucht genau ein Blatt, um einen Baum bestimmen zu können. Und doch hat dieser Baum mehrere tausend Blätter und keins ist wie das andere. Und diese feine Unterscheidung, die übe ich mit meinen Studierenden. Aber das heißt, jeder Satz einer Bach-Suite für mich, aus meiner Sicht, bräuchte einen spezifischen Klang, der so zuzuordnen ist wie ein Baum, dass man sagt, das ist eine Eiche und das ist ein Ahorn und das ist ein Klang für eine Sarabande und das ist ein Klang für eine Courante. Und dann gibt es in einer imaginären Toolbox für diesen Satz gibt es eben Instrumente, die nur diesen einen Satz gestalten. Und für den nächsten Satz gibt es eine andere Toolbox. Und dadurch ist es nachher unglaublich variiert, weil es in sich variiert gestaltet ist und jeder Satz seinen eigenen Klang hat. Aber da helfen mir dann so Bilder zum Beispiel.
Um dann vielleicht in dem Bild zu bleiben, würde sie dann sagen, dass jedes Stück einem festen Baum auch zugewiesen ist? Also suchen Sie quasi mit Ihren Studierenden immer den gleichen Baum? Oder ist das dann offen, abhängig von den Studierenden, von wo die Reise hingehen kann?
Das kann ganz verschieden sein. Nein, also eine explizite Zuordnung einer Baumsorte für einen bestimmten Satz würde ich nicht vornehmen. Das ist nur als Bild gedacht, wie verschieden die Klänge eigentlich sein können und doch in einer Klangfamilie für einen Satz oder für ein Stück oder für ein Thema in einem Satz zu sein. Und das heißt, das Feindifferenzieren, um differenziert musizieren zu können, brauche ich eine Differenzierungsmöglichkeit in der Technik. Also will ich doch nicht üben, dass etwas gleich ist. Weil wenn ich 5 gleiche Blätter am Baum finden würde, wäre es kein Baum. Das sieht man ja sofort, ob einer in 3D gedruckte Blätter hat oder ob es eben ein organisch gewachsenes Gebilde ist. Und auch ein organisch gewachsener Baum darf krumme, der darf alles Mögliche haben. Der ist eben gerade nicht perfekt, sondern das Schöne ist, dass wir es als organisch wahrnehmen, weil es verwachsen und schief und dem Wetter ausgesetzt ist und so weiter.
Ich finde das Bild tatsächlich sehr schön. Das habe ich noch nie so gehört. Aber das resoniert gerade sehr in mir und ich finde das sehr schön, diese Vorstellung. Man hat so ein Blatt, an dem man genau bestimmen kann, das ist eine Eiche, das ist eine Erle. Und trotzdem hat der Baum ja mehr als ein Blatt, um das quasi auch theoretisch bestimmen zu können. Und Sie haben ja gerade diese Toolbox angesprochen, die damit einhergeht, um herauszufinden, dass man an einem Musikstück quasi herausarbeiten kann, wie dieses Blatt sich formt und darstellt. Was ist in so einer Toolbox dann drin bei Ihnen?
Das kommt jetzt ganz drauf an. Das kommt auf die Musik an. Aber ich kann für eine Bach-Suite, die solo gespielt wird, ich muss eine Klangwelt aus der Barockmusik erarbeiten. Dann muss ich mir eine Intonation erarbeiten, die nicht von temperierter Stimmung und nicht von Kompromissen mit anderen Instrumenten geprägt ist, sondern nach der Tonart und nach dem Charakter des Werkes geht. Also das ist eine Sache. Wenn ich jetzt eine Brahms-Sonate arbeite oder ein Bartok-Konzert, dann habe ich eine ganz andere Fragestellung. Insofern gibt das Material eigentlich die Fragestellungen her. Das Wichtigste, was ich mit meinen Studierenden erarbeite, ist, dass das Ohr das wichtigste Organ des Musikers ist und nicht die Finger. Ich glaube, was wir hören können, was wir uns auch im inneren Ohr vorstellen können, dafür finden wir eine Lösung mit den Fingern. Aber deshalb stört mich dieses Musiküben als Fingerübung zu sehen. Oder die Frage, wann fängt Musik an? Bei der wievielten Etüde höre ich jetzt auf, technisch zu üben? Das verstehe ich nicht. Ich habe es anders gelernt und ich bin wirklich sehr froh, dass ich nur Lehrer hatte, die von Anfang an Musik gemacht haben.
Und jetzt haben Sie gerade das Wort Fragestellung auch schon zum zweiten Mal angesprochen. Das ist ja dann schon sehr wichtig, dass die Beschäftigung mit einem Stück nicht nur, wie Sie es gerade gesagt haben, auf dieser Fingerebene beruht, sondern dass man sich irgendwie auch strukturell auditiv mit so einem Stück beschäftigt und so fragt, was braucht dieses Stück eigentlich von mir als Spielerin, Spieler? Was kann ich dem geben und wie kann ich da, um in diesem Baumbild zu bleiben, das Blatt formen, damit auch Zuhörende erkennen, ah, das ist jetzt das, das ist der Baum, oder? Also diese Fragestellung zu finden, macht dann wahrscheinlich schon auch einen großen Teil von Ihrem Üben aus, oder?
Ganz genau. Aber das habe ich mir beim Unterrichten erarbeitet.
Aha.
Dieses, eigentlich die Partitur befragen. Jetzt nicht, das ist nichts Esoterisches,
ja,
da geben
ja.
keine
geht
nicht
gelegt.
Um Stühle, Rücken oder sonst was, sondern man schaut den Text an, man spielt ein Thema, man überlegt, was bist du für ein Thema? Wie möchtest du eigentlich sein? Möchtest du so sein oder so sein? Da kann man ja mal verschiedene Varianten ausprobieren und dann kann man für alles, was man sich dann entscheidet, finde ich, muss man eigentlich eine Begründung in der Partitur finden können. Und das ist das Schöne, dass es in der klassischen Musik mit der Notation eben, es gibt je nach Komponist, es gibt klare Ansagen und es gibt Ansagen, die sehr viel Raum lassen. Und das müssen wir in jahrelangem Partiturstudium gemeinsam mit dem Instrumentenlernen dann erarbeiten, finde ich. Wie geht man da anders ran? Für mich ist zum Beispiel sehr wichtig zu überlegen, ob ein Komponist ein Instrument gespielt hat. Und wenn ich jetzt schaue, wie viele der großen Komponisten Pianisten waren, dann sehe ich die Notation einer Artikulation zum Beispiel eben vom Klavier gedacht. Das ist ja schon ein Unterschied. Wir Streicher interpretieren Punkte und Striche anders als die Pianisten, Punkte und Striche. Und so, und wenn ich dann weiß, ein Brahms, ein Beethoven, Schumann, Schubert, wenn ich die mir alle am Klavier vorstelle, ich spiele selber auch gerne Klavier und ich erarbeite mir auch gerne Partituren vom Klavier, dann komme ich auf eine andere Idee, als wenn ich das direkt vom Streichinstrument aus angehe. Also sagen wir mal so, es soll natürlich nicht wie am Klavier klingen, das meine ich damit nicht, sondern dass eine Notation eines Komponisten ist immer auch eine Annäherung. Wie schafft man das, dass man eine Klangvorstellung, die jemand in seinem Kopf hat und das zu Papier bringt, dass das zu einer anderen Zeit, an einem anderen Ort von einem Musiker verstanden werden kann? Und das herauszuarbeiten, was ist da eindeutig und was ist mehrdeutig in der Partitur. Das ist bei jedem Stück anders, bei jedem Komponisten anders. Und wenn man mit so einer Fragestellung an die Arbeit geht, dann macht das Entdecken und das Beantworten dieser Fragen als Interpret, als Künstler. Also das macht dann einfach die Freude. Und dann habe ich eine Idee, wie es vielleicht klingen könnte. Dann kann ich auf die Suche nach der Technik gehen. Wenn ich mit der Technik anfange, werde ich immer nur so spielen wie das, was ich schon kann.
Ja, das ist richtig. Ich finde es gerade sehr spannend. Der Ansatz erinnert mich sehr, vielleicht kennen Sie das auch, das differenzielle Lernen von Wolfgang Schöllhorn. Das wurde auch mal übertragen in die Musik. Das ist vor allem so ein, also der Sportwissenschaftler in Mainz, viel mit so großen Fußballmannschaften gearbeitet. Und da geht es quasi darum, dass er sagt, in der Bewegung gibt es quasi nie zwei gleiche identische Bewegungen. Also wenn Sie den also Speerwerfen beispielsweise, kann man sich gut vorstellen, es gibt nie zweimal den gleichen Speerwurf. Das heißt, es macht eigentlich gar keinen Sinn, das wiederholt zu trainieren, weil man kann das nicht eins zu eins reproduzieren. Und sein Ansatz ist dann auch zu sagen, man lernt an den Unterschieden der einzelnen Bewegungen, also an der Varianz zwischen den Bewegungen. Und das erinnert mich gerade sehr stark daran, das machen Sie ja genauso im Prinzip. Und wenn man es auf Studierende jetzt, das runtermünzt oder auf Amateurmusizierende, Hobbymusikerinnen, dann könnte man sich ja die Frage auch stellen, woher kommt dann Sicherheit? Also woher weiß ich dann beim Tag X, beim Konzert, okay, ich kann darauf vertrauen, dass es klappt. Woher nehmen Sie dann jetzt die Sicherheit? Ich meine, Sie sind sehr erfahren, haben viele Sachen schon öfter auch gespielt. Das heißt, wenn Sie ein berühmtes Konzert nochmal wieder aufführen, dann wissen Sie aus Erfahrung schon, das hat schon mal funktioniert. Da können Sie auch so ein bisschen darauf bauen wahrscheinlich.
Aber, nicht immer.
Ja. Aber also woher kommt dann Sicherheit? Oder woher vermitteln Sie Ihren Studierenden dann, dass trotzdem, weil man ja nur an Unterschieden übt ganz viel, dass man trotzdem Sicherheit in so ein Werk bekommt?
Aber die Sicherheit kommt aus der Vielzahl der möglichen Fehlerkorrekturen. Also wenn ich kann ja eine ganz genaue Vorstellung von dem Ton haben. Nehmen wir mal ein Streichquartett. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil alle vier Spieler haben nur eine relative Intonation. Mhm. Also ich kann nicht genau üben, wo jeder seinen Finger hin tut. Ich kann aber doch üben, das nimmt übrigens wahnsinnig viel Zeit im Streichquartett, wie so ein Akkord im Bestfall klingen soll. Mhm. Das heißt, man trainiert die Vorstellung von der Ideal, also die Idealvorstellung eigentlich. Und dann ist es ein immer wieder sich annähern und das Üben ist ein schneller annähern und sich diesem Gesamtklang, also finde ich meine Terz im Akkord oder finde ich meine Quinte im Akkord, setzt voraus, dass ich weiß, dass ich die Terz spiele oder dass ich die Quint spiele. Wenn ich das nicht weiß, kann ich nur ungefähr sauber spielen. Mhm. Und das dauert halt, um sich das zu erarbeiten. Mhm. Aber da gehe ich lieber exemplarisch vor beim Arbeiten. Ich mache eigentlich so eine Mischung bei meinen Studierenden, dass wir ein Werk sehr in die Tiefe arbeiten und nebenbei ein paar andere sehr schnell lesen und beim vom Blatt spielen versuchen, alles richtig zu machen. Mhm. Also das heißt schnell, aber wir spielen langsam. Wir lesen langsam, aber wir versuchen gar keine Fehler zu machen, sondern bevor der Finger auf die Seite kommt, schon im inneren Ohr zu hören, auch beim ersten Mal. Um die Mischung aus ein Werk in der Tiefe arbeiten und nebenbei ein paar andere kennenlernen, die bringt mich eigentlich am schnellsten in dieses, man erlebt das Musizieren als Voraushören, Spielen, Korrigieren in einem.
Mhm. Also quasi ein Annähern von beiden Seiten, so ein bisschen könnte man sagen, ne?
Ja.
Ja. Ich war jetzt neulich in Freiburg gewesen bei Professor Clemens Wöllner und der hat eine spannende Studie gemacht zum langsamen Üben. Und das war sehr interessant, weil er hat, ich habe über 250 sowohl Profis als auch Amateurmusizierende gefragt, wie sie langsames Üben in ihrem Überalltag integrieren.
Oh, da habe ich total Interesse dran, weil für mich gibt es auch nur langsam.
Sie üben eigentlich nur langsam?
Ich übe eigentlich nur langsam. Aha. Beziehungsweise, nein, sagen Sie noch, Sie wollten noch was erzählen von dem.
Meine Frage wäre gewesen, wie quasi Sie das integrieren, weil ich bin jetzt sehr neugierig, also die Studie ist von vor 3 Jahren, also ist relativ neu noch. Und bin ich sehr neugierig jetzt, als ich die herausgefunden habe, wie meine Interviewgäste langsames Üben integrieren, beziehungsweise auch dann, wie sie Werke dann auch auf Schnelligkeit üben. Also wie quasi dieser Übergang passiert zwischen, ich übe alles sehr langsam und achte quasi, wie Sie es gerade gesagt haben, auf ein fehlerfreies Spiel. Und wie bekomme
fehlerfrei
ich dann
klingt nicht gut.
Ja, also ich bin sehr offen für ein, wir haben auch gesucht beim Interview. Ich habe gesagt, Fehler vermeiden, das finde ich nicht schön, weil das klingt, das ist
genau
ganz komisch.
Ich würde das Wort Fehler gar nicht, genau. Will das eigentlich umgehen, das Wort Fehler.
Wir können mal noch suchen, aber wie integrieren Sie das langsame Üben dann?
Also für mich ist wichtig, dass ich erstmal jedem einzelnen Ton oder jedem einzelnen, na sagen wir mal, der Ton ist vielleicht eine Silbe, ein Buchstabe, Silben, Worte, Sätze, es kommt ja auf die Schwierigkeit auch an, wie schnell man dann spielen kann. Aber ich finde, man sollte nie schneller spielen, als man es gut umsetzen kann. Vielleicht können wir das Wort mal nehmen. Mhm. Da ist kein Fehler drin, aber es ist auch nicht perfekt, sondern es könnte so sein, so wie man ein Buch zum ersten Mal liest. Manchmal geht man nochmal einen Satz zurück, aber eigentlich, wenn man lesen kann, kann man doch auch Bücher selber lesen und braucht niemanden zum Vorlesen. Mhm. Und als Musiker gehen heute die meisten jungen Leute an eine neue Partitur da so dran, dass sie sich das vorher anhören. Und das finde ich schade. Ich finde das selber entdecken viel wertvoller, weil es dieses Voraushören trainiert. Und da habe ich gelernt, sowohl von meinem Bratschenlehrer als auch von meinem Klavierlehrer, dass ich den Finger erst dann aufs Instrument setzen darf, wenn ich weiß, was ich hören werde. Mhm. Und das muss man langsam sich erarbeiten. Wenn man das dann kann, kann man auch ein bisschen fließender spielen und natürlich auch beim ersten Lesen schon versuchen, den musikalischen Fluss, die Länge einer Phrase, eine Dynamik, Spannung, Entspannung, das kann alles mit drin sein. Und wenn jetzt sehr schwere Passagen kommen, die man wirklich auf Geschwindigkeit trainieren muss, dann würde ich beim langsamen Üben einfach in kleine Abschnitte gehen und kleine Gruppen auf Geschwindigkeit trainieren, natürlich. Mhm. Weil gehen und laufen auch was Verschiedenes ist. Das heißt, ich muss natürlich den Finger anders aufsetzen, den Bogen anders aufsetzen und deshalb sollte ich das dann nicht zu langsam üben. Mhm. Aber wenn ich eine zu große Gruppe von Noten hintereinander spiele, dann fange ich an zu pushen. Mhm. Also suche ich mir, je nach dem Rhythmus der Musik, sind das dann eben, wenn es ein triolisches Stück ist, dann spiele ich viel, ja, ba, ba, bam, da, 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 dam, da, 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 dam, und versuche die vorauszuhören, dann einmal schnell spielen, nachhören, war das gut, mache ich nochmal. Ich mach's nochmal. Und wenn es gut ist, dann mache ich es nochmal mit weniger Aufwand. Das finde ich auch sehr wichtig, dass man in dem Moment, wo man etwas erreicht, was vom Klangergebnis schon gut ist, dass man dann in den Körper reinfühlt und überlegt, brauche ich eigentlich wirklich so viel Kraft dafür oder schaffe ich das gleiche Ergebnis mit kleinerem Aufwand, einen größeren Klang mit weniger Aufwand. Und wenn man das immer wieder beim Üben mit einarbeitet, dann kann man die Gruppen vergrößern. Bleiben wir jetzt mal bei diesem Triolenbeispiel. Dann kommen als nächstes 7. Immer mit Richtung und möglichst reflexartig denken. Dann tschick, einmal spielen und dann nachhören. Mhm. Wenn es gut war, nochmal mit weniger Aufwand. Wenn es nicht gut war, eine Stufe langsamer, dann wieder eine schneller, dann mit mehr Dynamik und so weiter.
Ja, das ist sehr spannend. Das ist wahrscheinlich dieses Chunking, was Sie ansprechen.
Also, ich habe keinen Namen dafür.
Ja, also ich finde es ganz witzig, dass Sie gerade das Beispiel mit Gehen und Laufen gebracht haben. Da gibt es von Eckart Altenmüller ein sehr schönes, was ich an meiner Stelle zitiere. Also die Hörer werden es schon oft gehört haben an der Stelle jetzt. Aber es gibt ein sehr schönes Video bei YouTube, wo Eckart Altenmüller das mal vormacht und auch erklärt, neurophysiologisch im Gehirn, dass es verschiedene Areale im Gehirn sind. Und man kann nicht unbegrenzt schnell gehen, weil das Programm Gehen irgendwann an ein Ende kommt und man läuft automatisch. Und ich finde es sehr schön, diesen Gedanken aufs Spielen zu übertragen, dass man das Programm fürs schnelle Spielen möglichst früh anlegt und dann sich so kleine Gruppen macht und die schon im Endtempo quasi übt und dann die Gruppen nur irgendwann größer werden lässt, wenn das dann quasi fehlerfrei, oder wir wollten sagen, gut funktioniert.
Ich habe das von meinem ersten Lehrer schon gelernt. Aha. Und der kam aus einer Methode von einem sehr berühmten Streicher, Lehrer, er hat in New York unterrichtet, aber war gebürtiger Grieche, Dounis, Demetrios Dounis. Er hat sehr viel geschrieben zum Thema. Er war eigentlich der erste Musikerarzt oder Arzt für Musiker, der auf Beweglichkeit, Schnelligkeit, Geläufigkeit, aber immer im Sinne der Musik und genau diese Gedanken alle schon notiert hat.
Ja, spannend. Das werde ich mir mal angucken.
Da gibt es tolle Übungen für Streicher. Ist allerdings, wenn man das sieht, wenn man so ein dickes Buch vor sich hat, wo dann aufgeschriebene Übungen sind, es ist nicht das, man braucht eigentlich doch jemanden, der einem das zeigt. Mhm. Und da geht es eben auch immer wieder um dieses, das Ohr leitet die Hand, die Bewegungen sind alle von einem normalen Körper auszuführen. Es gibt keine geborenen Trompeter oder Bratscher. Wir müssen alles, was wir tun, mit dem normalen Öffnen und Schließen der Hand in Verbindung bringen, mit dem Öffnen und Schließen des Arms. Und das sind Bewegungen, die sich durch die Gelenke immer in Kurven bewegen und nicht in geraden Linien auf dem Streichinstrument. Und wenn einem jemand Lagenwechsel zum Beispiel auf dem Streichinstrument so als gerade Linie zeigt, das klingt nicht schön, das tut weh, das wird nicht musikalisch, das wird immer hörbar bleiben. Aha. Und das heißt, dieses Integrieren einer musikalisch-technischen Schwierigkeit in einen normalen Körperablauf, das finde ich wahnsinnig wichtig, damit man als Musiker auch bei großer Anstrengung keinen Schaden nimmt und die Musik diesem atmenden Spannen, Entspannen, dass man diese Momente findet. Dann kann man auch viel spielen, ohne müde zu werden.
Jetzt finde ich es sehr spannend. Das klingt ja bei Ihnen auch so, als hätten Sie eigentlich schon sehr früh sehr guten Unterricht genossen und auch schon sehr früh die richtigen Techniken kennengelernt. Und sie haben trotzdem vorher gesagt, dass mit ihren drei Kindern sich ihr Üben ja trotzdem irgendwann verändert hat. Also wie würden Sie da jetzt beschreiben, inwiefern Sie durch Ihre Kinder auch gelernt haben, vielleicht effizienter oder anders zu üben erstmal?
Also erstmal möchte ich nochmal betonen, ich hatte wirklich die allerbesten Lehrer in meiner Kindheit. Einfach fantastisch. Das war ein ganzes Team von Lehrern an der Musikschule in Lahr im Schwarzwald, wo ich aufgewachsen bin. Die haben alle zusammen in Detmold studiert bei einem Musiker, ein amerikanischer Cellist mit dem Namen George Nykrug. Und der war ein direkter Schüler von diesem Dunis aus Amerika und hat in Detmold in den 60er Jahren eine Professur gehabt für Streicherpädagogik und Streicherkammermusik, glaube ich. Und das Ziel war, also die Kleinstadt Lahr, aus der ich komme, hat dann in den 60er Jahren, wollten die eine Musikschule eröffnen oder vergrößern. Ich glaube, vorher gab es nur so Bläserbands in der Stadt. Und dann wollten sie Streicher und Kammermusik und ein Orchester und hatten in Detmold angefragt bei dem Herrn Nykrug, ob er nicht jemanden benennen kann. Und der hat dann einen ausgewählt, den er gefragt hat, kannst du dir vorstellen, den Musikschulleiter in einer süddeutschen Kleinstadt zu machen? Und der hat sich ein paar Kommilitonen ausgesucht. Dann sind die als Team nach Lahr gekommen und haben es einfach so wunderbar begonnen, weil sie nämlich mit der Idee alle am gleichen Strang gezogen haben, dass man alles durch die Kammermusik und durch das gemeinsame Musizieren eben auch trainiert. Mhm. Das heißt, wir hatten ganz kleine Unterrichtseinheiten, aber mehrfach in der Woche am Anfang, in der Anfangsphase, sodass man zu Hause auch nichts falsch machen konnte, sondern man ging kurz in die Musikschule, das hieß für meine Mutter zum Beispiel, wir sind 6 Geschwister, aber ich war die 4. Das hieß erstmal jeden Nachmittag irgendwie in die Musikschule fahren, die Kinder waren klein. Das war dann erstmal musikalische Früherziehung bei meinen Geschwistern und dann haben die Lehrer der Musikschule gesagt, oh, hier ist Talent zu finden, wollt ihr nicht ein paar Instrumente spielen? Dann bekam mein Bruder Klavierunterricht und meine Schwester fing mit dem Cello an und die andere Schwester mit der Geige. Und ich als Kleinste damals wollte einfach mitspielen. Mhm. So kam es, dass ich so früh angefangen habe, weil es ja nicht normal mit 3 Jahren anzufangen, Bratsche zu spielen. Aber ich wollte einfach unbedingt mitmachen. Und mochte diesen Geigenlehrer meiner Schwester ganz besonders und bin da ja eben fast täglich mit meiner Mutter zur Musikschule gefahren. Ich kannte das alles schon. Und da die Idee in Lahr an der Musikschule eben war, Kammermusik von Anfang an zu machen, brauchten die ja kleine Bratscher. Und so kam eins zum anderen. Und das heißt, ich habe mit 4 Jahren im ersten Streichquartett gesessen und Kunst der Fuge gespielt. Und dann mit meinen Schwestern im Streichtrio und wir hatten das kleine Kinderorchester, dann gab es das Musikschulorchester und so weiter. Mhm. Aber es hatte immer den Aspekt, der Ton, den wir spielen, steht in Beziehung zu irgendwas. Der steht in Beziehung zu einer Bassnote, zu einer Melodie, zu einem Rhythmus. Und das von Anfang an mitzukriegen, war einfach das Beste. Und das heißt, das war immer ein bewegliches, dynamisches Modell des Musizierens und das kann man anpassen. Wenn man etwas lernt, was festgelegt ist und dann kommt ein anderer Lehrer und sagt, naja, also was man da bei euch in der Musikschule gelernt hat, geht ja gar nicht, dann macht man eigentlich dem Studierenden ein großes Problem, weil man etwas überschreiben versucht, was da schon in Bewegungsmustern, Gedankenmustern und so weiter angelegt ist. Und ich glaube, der große was ich meinen Lehrern so hoch anrechne, ist, dass sie am Anfang einen Grundstock an beweglichen Netzen ausgelegt haben, an die man anknüpfen kann. Mhm. Ich musste nie umlernen. Ich konnte aufsatteln, aber ich musste nicht umlernen. Mir hat nie ein Lehrer gesagt, und das darfst du ab jetzt nie mehr machen. Oder das Vibrato, die Bewegung oder so. Weil diese Bewegungsmuster ändern, das ist sehr mühsam. Mhm. Ich würde heute als Lehrerin, wenn ich jetzt einen Studenten oder eine Studentin habe, die mit einem Bewegungsmuster kommen, wo ich denke, das ist musikalisch irgendwie schwierig. Jetzt nehmen wir mal das Thema Vibrato zum Beispiel. dann ist das ein ganz extrem heikles Thema. Wie kann man etwas Neues aufbauen? Wir sprechen ja jetzt von jungen Erwachsenen bei den Studierenden. Wie kann man etwas Neues aufbauen, ohne in Konflikt mit dem Alten zu kommen? Denn ich möchte eben gerade nicht einem jungen Menschen zumuten, zu sagen, das müssen wir neu überschreiben. Sondern ich versuche einen Weg zu finden, wo eine neue Information, eine andere Art an die Sache heranzugehen, neue Wege im Gehirn bahnt und sich dann hoffentlich durch viele, viele, viele Wiederholungen irgendwann durchsetzt. Aber eine Bewegung zu korrigieren ist wahnsinnig schwer.
Mhm. Aber es klingt ja auch so, dass es bei Ihnen schon sehr früh nach Experimentieren im Unterricht war. Ne? Also wenn Sie sagen, auch so Töne in Beziehung zu setzen, ist ja jetzt nicht so das Klassische, wir legen ein Stück auf und spielen das von links oben nach rechts unten, sondern das ist ja so ein Ausprobieren und gucken, wie verhält sich meine Stimme zu meinen anderen Mitspielerinnen und Mitspielern und wie kann man es schaffen, Sie haben ja vorher schon das Spielen in der Gruppe angesprochen, wenn man so einen Akkord aushält, wie fühlt sich an, wenn meine Terz zu hoch oder zu tief ist und also die Quinte nicht ganz sauber intoniert ist und so. Das klingt ja schon sehr nach so einem sehr spielerischen Ansatz, auch schon ganz früh, ne?
Ja, mit hohem Anspruch. Also da war von Anfang an ein hoher Anspruch an Klangqualität, aber auch gleichzeitig ein Hinführen zu einer besonders schönen Klangqualität, dadurch, dass es darum geht, die Schwingung zu erzeugen und zu erhalten. Das kann man sehr früh mit Kindern machen. Ich möchte ganz gern an dieser Stelle mal die Streicher unter den Hörern ansprechen. Auch Streicherlehrer vielleicht ansprechen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir von Anfang an mit den Kindern, die ein Instrument lernen, das Prinzip Saite als solches akzeptieren. Und eben nicht mit einem Tasteninstrument verwechseln und bitte keine Punkte aufs Griffbrett kleben, weil das ein ganz anderer Weg im Gehirn ist. Also eine Saite funktioniert, die Töne, die wir da produzieren, funktionieren nur durch die Proportion zur Länge, der Gesamtlänge der Saite. Es gibt keine gleichbleibenden Abschnitte wie auf der Taste auf dem Klavier. Es gibt kein Maß, mit dem ich dem gerecht werden kann. Alles ist mit dem Öffnen und Schließen der Hand verbunden. Und ich glaube, wenn man am Anfang lernt, was ist eine leere Saite und dann das Oktavflageolett, dann habe ich Physik und Streichinstrument in einem gelernt und gleich noch was für den Mathematikunterricht dazu. Dieses Lernen von Proportionen und Intervallen und dann immer wieder suchen, wie ich denn natürlich sauber treffe, aber nicht mit der Idee, ich klebe hier einen zweiten oder dritten Finger hin, weil der Ton stimmt nie. Das ist immer nur ein ganz fauler Kompromiss und gibt den Kindern am Anfang echt eine falsche Sicherheit. Und anstatt das Gehör zu trainieren, trainiert man den Finger, wobei man auf dem Streichinstrument eben gerade keine Sicherheit hat. Wir müssen als Streicher jeden einzelnen Ton wählen, wo wir unseren Finger hintun, damit er stimmen kann. Das wäre eine große Bitte an die Streicher. Keine Pünktchen aufkleben.
Und es haben Sie trotzdem ja vorher gesagt, dass sich durch Ihre drei Kinder Ihr Üben ja trotzdem massiv geändert hat. Also wie kann man sich das dann vorstellen? Also
da ging es eher ums effizientere Üben, glaube ich. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ja. Als mein erstgeborener Sohn so 4 war, hatte ich gerade eine große Uraufführung vor mir, ein Bratschenkonzert von Heinz Holliger. Wahnsinnig komplexe Partitur und ich war so richtig im Übelstress und mein Sohn wollte Schlagzeug lernen und hat sich sämtliche Kochtöpfe in meinem Musikzimmer aufgebaut und während ich mir die neue Partitur erarbeitet habe, hat der Schlagzeug angefangen zu spielen und ich wollte ihn nicht stoppen, ich konnte ihn auch nicht stoppen, ich wollte aber mein Ding machen und dann habe ich einfach gelernt, sozusagen diese berühmte Bubble, in der wir uns bewegen, so stark innen zu hören, dass ich das irgendwie trotzdem schaffe. Ich habe natürlich länger geübt als er. Das war schon okay. Aber das waren so Momente, wo ich dachte, ich muss mir eine Technik finden, wie ich das bei jedem anderen Lärm auch machen kann. Im Hotel zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin als reisende Künstlerin, dann kann ich nicht mit normalem Klang spielen. Da würde ich meine Nachbarn stören. Das wäre mir unangenehm, laut im Hotel zu üben. Da habe ich eine Technik für mich erarbeitet. Ich spiele mit einem Haar, so ein richtiger Flitzebogen. Das macht nur, und das ist wie Flüstern. Mhm. Text sprechen mit Flüstern. Das ist dann extremes linke Handtraining und der Bogen ist so. Mit einem Haar berührt er nur die Seite, dass meine Nachbarn sicher nichts hören, aber ich höre genug, um zu wissen, ob es sauber war oder nicht. Mhm. So muss man sich halt anpassen an die Gegebenheiten.
Also auch da wieder ganz viel experimentieren.
Ja, das hat mich einfach am weitesten, hat mich durchs Leben getragen und macht mir auch heute noch so viel Freude.
Da bin ich aber ganz neugierig, was Sie als Übung für uns mitgebracht haben, wo wir jetzt schon so viel über verschiedene Übetechniken und Übemethoden gesprochen haben.
Ja, dann hole ich jetzt mal meine Bratsche.
Sehr gerne.
Ich fange mal beim Stimmen an. Ich würde beim Stimmen zum Beispiel sagen, nicht mit dem Stimmgerät, oder vielleicht mit der Stimmgabel. Nehmen wir vielleicht eine alte, schöne Stimmgabel, die so richtig boing hier noch auf dem Holz dann schwingt. Dann hole ich mir das A und dann über die Flageolets. Gleich mal beim Stimmen anfangen, das Gehör zu trainieren. Nicht mit dem Stimmgerät schauen, ob es grün oder plus oder minus sagt. Man soll dem Ohr vertrauen. ich würde jetzt ganz gerne eine Übung zeigen, die man in verschiedenen Varianten machen kann. Das kombiniert so ein bisschen alles, worüber ich bisher gesprochen habe. Über Klangvarianten. Also es geht um das, sich das Griffbrett erarbeiten. Ist eigentlich eine Lagenwechselübung, aber ist genauso erstmal eine Intervallübung. Ich versuche jetzt von einer x-beliebigen Note aus bis zur Oktave alle Halbtöne unterwegs zu erarbeiten. Ich mache es vor, ist, glaube ich, klarer. Das kann ich mir jetzt in ganz verschiedene Möglichkeiten verändern. Was Sie jetzt gehört haben, ist eine Kombination aus Crescendo mit Vibrato-Entwicklung, Bogen im Crescendo intensiver werden und die Zielnote so anpeilen, dass man dann im letzten Moment mit einem lockeren, aus dem Gelenk geschüttelten Lagenwechsel da ankommt. Ich kann das variieren, indem ich das nicht mit einem Finger mache, sondern mit zwei verschiedenen Fingern. Und hoffentlich hören Sie gar nicht, dass ich das mit zwei Fingern mache. Nachdem ich das eine Weile ganz gesanglich gemacht habe, kann ich das jetzt versuchen, etwas sportlicher und präziser anzuspielen. Das kann ich in allen Fingerkombinationen, auf allen Seiten, in allen Dynamikstufen machen und dieses immer wieder das Griffbrett sich musikalisch, technisch zu erarbeiten, das ist so eine Grundübung. Damit fange ich morgens gerne an.
Ja, perfekt. Haben Sie vielen Dank. Also das, ich saß jetzt quasi dabei. Ich habe, obwohl ich die Finger gesehen habe, habe es nicht gehört, dass es zwei verschiedene Finger waren. ich habe mir auch gerade schon gefragt, ob das wahrscheinlich so ist, eine typische Übung für das Instrument spüren und kennenzulernen, für den, wenn Sie am Anfang so ein bisschen gesprochen darüber, dass man so am Anfang schaut, wie der Tag sich auf dem Instrument widerspiegelt, dass das eine sehr gute Übung ist, um so in Resonanz zu kommen mit dem Instrument, ne?
Auf jeden Fall. Vor allem auch, weil es rechts, links, bei uns Streichern geht es ja ganz stark um dieses Koordinieren der sehr verschiedenen Aufgaben. Mhm. Ist schon extrem komplex, was wir da machen müssen. Ja. Weil wir links und rechts ganz unabhängig voneinander funktionieren müssen und gleichzeitig total synchronisiert sein müssen. Also ich würde mal sagen, wir brauchen hunderte von verschiedenen Zaubertricks, um die instrumentalen Gegebenheiten auch überspielen zu können. Also der Lagenwechsel, der Fingerwechsel, der Bogenwechsel und der Seitenwechsel, das sind die vier Haupthürden, die man eigentlich bei jedem Streicher erstmal hört. Und wir müssen aber doch akzeptieren oder lernen, dass nicht jeder Komponist jeden Lagenwechsel, Bogenwechsel, Fingerwechsel oder Seitenwechsel als hörbaren hörbare Veränderungen in einer Melodie hören will. Und das heißt, wir müssen das können, in jedem Tempo und in jedem Stück kommt das x-mal vor, dass man eben eine dieser vier oder alle vier dieser Hürden überspielen muss. Und das geht nur mit gewissen Zaubertricks. Mhm. Also es ist ein ganz, ganz feine Abstimmung zwischen rechts und links, dass der Bogen der linken Hand hilft oder die linke Hand dem Bogen hilft, damit man etwas in einem Klangschatten sozusagen unauffällig machen kann und es nicht jeder merkt.
Mhm. Und jetzt haben Sie am Anfang auch gesagt, dass Sie ungern Dinge von gestern wiederholen, aber trotzdem gibt es ja so, also ich kann mir gut vorstellen, dass es trotzdem, Sie haben ja auf Arpeggien geredet und Skalen und all sowas, trotzdem sich Dinge wiederholen. Und ich habe in einem Podcast, weiß nicht mehr ganz genau in welchem, gehört, dass sie ihre Mutter früher für sie Übetagebuch auch geschrieben hat. Und wie ist das? Also haben sie trotzdem jetzt, wo sie so, das sind ja so verschiedene, wir haben vorher Toolboxen so als Wort gehabt, verschiedene Toolboxen, die verschiedene Ziele verfolgen und quasi so ein Werkzeugkasten, den man öffnen kann, für bestimmte Sachen zu erreichen. Um sich da nicht zu wiederholen, nutzen sie dann noch so, weiß ich nicht, Übetagebücher, planen Sie Ihr Üben dann so voraus, um auch diese gar nicht in die Gefahr zu laufen, dass Sie sich dann doch mal irgendwie wiederholen sollten? Oder?
Ich würde da gerne ein paar Dinge vielleicht auch ein bisschen klarstellen, weil Sie dieses gestern also etwas wiederholen wollen. Wir hatten das bei dieser kurzen Fragerunde vorhin, wo es um Routine oder
Abwechslung,
was, oder Abwechslung geht. Es ist ja immer eine Mischung. Mhm. Also ich möchte dazu durchaus ausführen, dass ich jetzt als Bratschistin gerade vom Repertoire her, ich habe natürlich gewisse Stücke, die ich immer wieder spiele. Auch in meiner ganzen Karriere kommen die immer wieder vor. Es gibt so Repertoire-Stücke. Und das kann das gleiche Stück sein, aber ich möchte es nicht genau so spielen. Ich versuche gar nicht erst etwas genau zu wiederholen, sondern ich akzeptiere, dass jeder Tag, jeder Raum, jedes Publikum, dass es etwas gibt, was Tagesform und ich natürlich auch Tagesform gibt's, aber es gibt auch eine Situation, für die man spielt. Ich versuche, einen Raum zu bespielen, mit der Akustik zu arbeiten, in der ich spiele und insofern ändert sich das Ding sowieso immer und diese kleine Veränderung, die finde ich hilfreich. Beim Repertoire ist außerdem, finde ich, sehr wichtig, dass jeder herausfindet, wie viel verschiedene Stücke im Jahr tun einem gut. Also man muss natürlich mal unterscheiden, bin ich in einer Festanstellung, in einem Orchester, wo mein Arbeitgeber darüber entscheidet, was bei mir auf dem Pult steht. Mhm. Bin ich im freischaffenden Sektor tätig und muss selber herausfinden, welche Engagements kann ich annehmen, wie viel kann ich schaffen, wie viel Vorbereitungszeit brauche ich dafür. Das sind schon mal zwei ganz verschiedene Settings, in denen man sich bewegt und ich kann Ihnen jetzt ein bisschen von mir selber erzählen. Für mich ist das eigentlich die große Lebensaufgabe, diese Balance zu finden aus Wiederholung mit Veränderung neue Werke und aus jeder Situation etwas mitzunehmen, was mich zu einer besseren Musikerin macht. Ich möchte einfach immer was verbessern, was verändern. Und diese Mischung, die Balance davon, das ist mein Hauptthema. Das versuche ich seit 35 Jahren, aber ich bin nie damit zufrieden. Weil entweder sind es zu viel Termine und das Reisen strengt mich furchtbar an, das Spielen nicht. Ich habe gerade gestern mit einem Kollegen ein Gespräch geführt, der mich daran erinnert hat, dass ich irgendwann mal vor 10 Jahren zu ihm gesagt hätte, wir werden eigentlich fürs Reisen bezahlt, nicht fürs Konzertieren, nee, weil das Konzert macht mir ja Freude. Aber die Reise dahin ist meistens so anstrengend. Also diese Balance, wie viele Werke, wie viele Vorbereitungszeit, und das ist so schwer einzuschätzen, weil man muss ja immer Entscheidungen fällen für in 1,5 Jahren, in 2 Jahren und wenn es eine Uraufführung ist, manchmal sogar in 3 Jahren. Was weiß ich denn heute, wenn ich ja sage, wie ich mich in 3 Jahren an dem Mittwoch, dem so und so vielten, fühlen werde. Das ist echt schwer. Aber man lernt auch auf das Innere zu hören. Ich arbeite inzwischen sehr gerne mit meinem Unterbewusstsein als echten, also ich akzeptiere mein Unterbewusstsein als Kontroll- oder Beobachter meiner Situation. Und ich weiß, wenn ich ein größeres Projekt vor mir habe, gibt es immer so eine Phase, wo ich die neuen Noten wochenlang auf und wieder zuschlage und wieder aufmache und wieder zuschlage. Und irgendwann wache ich morgens auf und meine innere Stimme sagt mir, heute musst du, und jetzt gibt's kein Ausweichen mehr, mit dieser Arbeit wirklich beginnen. Und dann weiß ich, jetzt ist wirklich der Moment, wo ich in die echte Arbeit eingehe. Aber die Zeit davor ist auch nicht verschenkt. Sondern da ist ja schon so ein Annähern. Also man könnte nicht einfach das umgehen und direkt einsteigen. Es gibt immer so ein erst um den heißen Brei rumlaufen und dann sich annähern und sich mit der Sprache eines Komponisten irgendwie vertraut machen. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, so, jetzt geht's in die Arbeit. Und dann geht's auch manchmal plötzlich ganz schnell.
Das klingt, mir fehlt vielleicht gerade so ein bisschen noch ein besseres Verb dafür oder ein besseres Wort dafür. Sehr intuitiv, auf eine sehr positive Art und Weise. Aber trotzdem haben Sie ja, wie Sie auch gerade beschrieben haben, ja auch so ein bisschen Termindruck manchmal. Ne? Also wenn Sie sagen, Sie haben das Konzert angenommen, was in 6 Monaten stattfindet. Sie haben die Noten da heute vor sich liegen und dann liegen die da irgendwie mal so 6, 7 Wochen da auf dem Flügel bei Ihnen rum und werden nur so aufgeschlagen, wieder zugeschlagen. Also ist dieser Spannungsgrad zwischen, ich gehe sehr intuitiv daran, und aber gleichzeitig muss ich mein Üben ja auch so ein bisschen vorausplanen, weil ich weiß, ich habe die Unterrichtstermine, die ich wahrnehmen muss, ich habe diese Reisen, die ich noch davor habe, und trotzdem muss ich Zeit finden, für das neue Stück irgendwie vorzubereiten. Also gibt's, also meine Frage zieht so ein bisschen darauf ab, also planen Sie trotzdem auf irgendeine Art und Weise Ihr Üben vor, oder ist es dann wirklich so genauso intuitiv und so ein bisschen auf dieses Unterbewusstsein hörend, wie Sie es gerade beschrieben haben?
Das Üben plane ich nicht mehr. Entschuldigung, ich hatte den zweiten Teil der Frage ja gar nicht beantwortet.
Kein Problem.
Ich finde Übetagebücher ganz toll für meine jungen Studierenden. Denen empfehle ich das eigentlich immer zu Beginn des Studiums. Und zwar erstmal, um sich selber besser kennenzulernen. Da geht es erstmal darum, einfach mal mitzuschreiben, was macht man denn so. Dadurch, ohne groß was zu erklären, lernen die sich besser kennen, lernen sich beobachten, und aus der Beobachtung muss dann jeder Einzelne andere Konsequenzen ziehen. Manche üben zu viel, manche üben zu viel am Stück und manche sind eben irgendwie verpeilt. Das gibt's auch, dass man einfach das nicht organisiert kriegt. Und das, dafür finde ich so ein Übetagebuch erstmal sehr gut. In meiner Kindheit war das eher so, dass meine Mutter einfach nur so Zeiten aufgeschrieben hat für jedes Stück. Meine Eltern sind keine Musiker und hatten einfach so eine gewisse Vorgabe von den Lehrern. Guckt mal, dass euer Kind irgendwie eine Stunde oder zwei, und dann wurden es auch mal 3. Und dann wurde es, also wenn ich heute diese Übetagebücher aus meiner frühen Kindheit anschaue, da wird es mir ein bisschen schwummrig, muss ich sagen, weil ich finde das nicht sehr kindgerecht. Aber ich habe es, glaube ich, gerne gemacht, als ich klein war. Ich habe halt Bratsche gespielt, Klavier gespielt, Trio gespielt, Quartett gespielt, Wettbewerb vorbereitet, im Schulorchester mitgespielt, im Musikschulorchester mitgespielt, Landesjugendorchester, dann Bundesjugendorchester, Wettbewerbe wieder gemacht und so weiter. Aha. Und da war einfach wahnsinnig viel dafür zu tun. Ich kann aber auch gut diszipliniert arbeiten. Also vielleicht habe ich da auch was mitgekriegt von meiner Mutter. Das ist eher so ihre Seite gewesen. Mir geht es aber nicht um das Erfüllen einer Zeit, sondern mir geht es um die Bewältigung einer Aufgabe. Mhm. Und das heißt, ich muss eher lernen, welche Aufgaben kann ich mir zutrauen? Und da kommt dann das mit der Intuition aufgrund der Erfahrung mit dazu. Und diese Mischung aus Planung und so ein bisschen in sich reinhören, finde ich eigentlich inzwischen ganz gut. Aber ich arbeite eher zu viel, nicht zu wenig. Aber nicht zu viel am Instrument. Ich übe nicht zu viel. Ich unterrichte sehr viel, reise viel. Und das Üben, manchmal denke ich, könnte ich ruhig ein bisschen mehr üben. Wird mir gut tun.
Also ich finde es sehr bewundernswert, es macht großen Spaß, Ihnen zuzuhören. Ich glaube, wir könnten noch wahrscheinlich eine Stunde reden. Mit so ein bisschen Blick auf die Uhr möchte ich Ihnen gerne noch zwei Fragen stellen am Ende, die ich all meinen Gästen gerne stelle. Und zwar, was lernen oder üben Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können? Darf auch gerne nicht musikalisch sein.
Urlaub würde ich mal gerne lernen. Ganz unmusikalisch. Ich würde gerne dieses phasenweise ganz rausgehen können. Das möchte ich ganz gerne noch lernen. Und von der Balance haben wir ja eh gesprochen. Also das bleibt wahrscheinlich weiterhin mein Thema, etwas zu finden, was sich auch dem Körper oder dem älter werdenden Körper besser anfühlt. Sich nicht überfordern. Sagen wir mal so, das könnte ich mal ein bisschen lernen, ja.
Und wenn Sie jetzt an Ihr jüngeres Erstsemester Musikstudierenden-Ich zurückdenken, um welchen Tipp wären Sie damals froh gewesen? Hätte Ihnen das jemand schon mal früher gesagt?
Ach, da habe ich eigentlich gar nicht so viel. Ich bin ziemlich unbeschadet irgendwie durch meine Studienzeit gekommen. Ich war da etwas rebellisch unterwegs. Ich habe mir eigentlich keine Vorschriften oder so machen lassen. Ich habe das Studium als tolle Zeit erlebt, wo ich die große Welt sozusagen kennengelernt habe, aus meiner Kleinstadt raus ins große Freiburg. Das waren nur 50 Kilometer, aber das fühlte sich ganz groß an damals. Auf meine eigene Studienzeit bezogen habe ich da nicht so viel. Ich würde lieber den jungen Leuten heute gerne mit auf den Weg geben, dass sie sich gerne individuell entwickeln dürfen. Sie müssen sich nicht zu sehr an den anderen messen. Ich glaube, es geht darum, als Künstler, wenn man einen künstlerischen Beruf ergreift, dass man das eigene Potenzial erstmal erkennt und dann alles dafür tut, um diesem Potenzial gerecht zu werden. Das, ja, es geht nicht um den Vergleich mit den anderen, sondern dieses, wer bin ich eigentlich? Sehr meistens in dieser Studienphase, man kommt in eine neue Stadt, man fängt was Neues an, man möchte sich auch ganz doll engagieren und viel üben. Aber ich sage meinen Studierenden zum Beispiel meistens, sie sollen weniger üben, aber dafür besser üben, damit sie auch Augen und Ohr für andere Themen offen haben. Und für die jungen Menschen heute finde ich ganz wichtig, dass sie nicht vereinzeln. Also dieses auf Perfektion im Übezimmer, stundenlang vor sich hin auf einem Instrument zu üben, das finde ich ist nicht der richtige Ansatz, sondern sucht jede Gelegenheit mit anderen gemeinsam zu musizieren und in den Austausch zu kommen. Es geht doch, wir sind doch Menschen, wir wollen miteinander Kontakt haben und wir haben die schönste Arbeit, das mit Musik machen zu können, dass man mit der Musik mit anderen Menschen in Kontakt kommen kann. Davon kann man nicht zu viel machen, glaube ich.
Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Frau Zimmermann, haben Sie ganz herzlichen Dank. Das hat sehr großen Spaß gemacht.
Danke Ihnen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Zum Abschluss möchte ich heute noch auf ein Projekt hinweisen, das mir Tabea Zimmermann vorgestellt hat. Der Verein Ebenholz setzt sich für die faire Nutzung, die Erhaltung und die Wiederaufforstung von Hölzern, die zum Instrumentenbau genutzt werden, ein. Sowohl unsere einheimischen Hölzer wie Fichte oder Bergahorn, aber auch Ebenholz und Palisander werden dabei geschützt. Der Verein ist ein Zusammenschluss von InstrumentenbauerInnen und MusikerInnen. Wer mehr darüber erfahren möchte, findet den Link zu Ebenholz in den Shownotes. Wir hören uns hier wieder in 2 Wochen zu einer neuen Folge Wie übt eigentlich? Ich bin auch übrigens wieder aus dem Urlaub zurück. Das heißt, der Newsletter Übezeit erhaltet ihr jetzt wieder gewohnt jeden Freitag um 11 Uhr. Ich freue mich, wenn wir uns dort wieder sehen und hier wieder hören. Ciao und bis bald, euer Patrick.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön. Von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.